Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Grobmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Ich bin die Woche wieder in Berlin, hier im Homeoffice. Ich war letzte Woche wieder in unserem Designer-Outlet in Ochtrup und Roermond unterwegs. Wolfgang und Heidi, wie sieht's bei euch aus die Woche?
Ja, ich bin heute in Hamburg, aber war letzte Woche in Berlin und hatte dort Gelegenheit, auch so ein bisschen die Retail-Landschaft mir anzugucken. Ihr habt das ja auch schon vor ein paar Wochen gemacht. Und ja, da lohnt sich das immer wieder, Updates zu geben, weil das passiert ja einiges dort.
Definitiv, haben wir schon letzte Woche berichtet, wie viel Neuartiges da entsteht und eröffnet, ne?
Genau, genau.
Ja, und ich bin in Wien. Ich habe ein paar tolle Neueröffnungen oder neue Umbauten gefunden, von denen ich heute noch berichten werde.
Würde ich mal sagen, wir starten heute wieder wie jedes Mal mit aktuellen Kennzahlen und Pressemeldungen, gehen dann auf neue Formate bzw. Neueröffnungen ein, bevor wir den Podcast mit unserer umbenannten Kategorie, würde ich mal sagen, ab dieser Woche, nämlich dem Retail-Gossip, abschließen. Und ich würde dann auch gleich mal loslegen, wenn euch das nichts ausmacht. Ich habe nämlich einen interessanten Report ausgegraben in den Medien, und zwar von Interbrand, den Top Global Brands 2021 Report. Habt ihr auch davon gehört, Heidi und Wolfgang?
Ja, die kommen ja mal regelmäßig raus, ne? Ich bin jetzt gespannt auf die Reihenfolge.
Ja, genau. Und zwar, Interbrand ist ja eine der weltweit führenden Marketingagenturen mit dem Fokus auf Markenberatung auch. Und die veröffentlichen jährlich eben ihren Top Global Brand Report, eben 2021 dieses Jahr. Und da werden die 100 wertvollsten Marken bzw. Unternehmen aufgelistet. Und da gab es ein paar spannende Ereignisse dieses Jahr, vor allem auch historisch noch nie dagewesene. Aber ich fange mal vielleicht damit an, dass Sephora die einzig neue Marke ist, die es in das Top 100 Ranking geschafft hat und damit LVMH zur größten Gruppe des Rankings macht. Die haben jetzt dann nämlich insgesamt 5 aufgelistete Marken in dem Ranking. Das gab es noch nie. Sind auch alle ganz stolz seitens LVMH drauf. Wenig überraschend ist Tesla. Tesla macht den größten Sprung auf Platz 14 der Liste und ist so in das schnellst wachsendste Unternehmen des letzten Jahres, verzeichnet einen noch nie dagewesenen Anstieg von 184% im Wert.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Die Spitze, wird auch weiterhin von den Tech-Companies angeführt. So, und da haben wir jetzt dann das Ranking. Erster Apple, zweiter Amazon, dritter Microsoft. Und diese Top 3 machen dieses Jahr 33% des Gesamtwertes des Rankings aus. Ne? Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Von 100 Marken, die 3 machen tatsächlich 33% aus. Die gesamte Tabelle erreicht nämlich einen Wert von 2,67 Billionen US-Dollar.
Puh, Wahnsinn.
Das macht Wahnsinn, ne? Und davon 33% die Top 3, unsere Tech-Giganten. Und das sind dieses Jahr dann tatsächlich 15% mehr als 2020 und so in der größte Zuwachs in der 22-jährigen Geschichte des Global Brand Reports auch. Ich habe mir dann wieder die Frage gestellt, wie schaut es aus, wie war das dann letztes Jahr, gab es dann ein Minus, ne? Wir hatten ja die Pandemie oder haben noch die Pandemie. Von 2019 auf 2020 lag das Wachstum aber immerhin auch bei 9%. Der Zuwachs ist im Tech-Bereich der größte, genau wie ich gerade gesagt habe, mit ca. 23% zum Vorjahr und zählt somit auch zum wertvollsten Sektor des Gesamtrankings vor den Getränke- und Sportsektor. Ich weiß nicht, Heidi, ob euch die und Wolfgang, ob ihr euch die Tabelle angeschaut habt. Gab es da irgendwelche Marken oder Wertzuwächse, die euch da besonders überrascht haben?
Ja, ich finde ja Tesla, das finde ich ja beeindruckend, dass Apple und Microsoft sozusagen auch in den letzten Jahren gestiegen sind, ist vielleicht nicht wirklich eine Überraschung, ne? Die Leute hatten ja nun auch in den Zeiten von Lockdown und so genügend Gelegenheiten, sich mit Tech zu beschäftigen. Aber Autos, das finde ich schon spannend. Das zeigt, was das für eine Vermarktungsstärke hat hier bei Tesla. Und ich hatte gestern so eine Notiz gelesen, die haben ja auch gerade so einen super Auftrag gekriegt von Hertz, dem Autovermieter. Die nehmen den auch irgendwie für 2 Milliarden, haben den Auftrag über die nächsten Jahre platziert, weil sie weltweit die Autos umstellen werden. Das war Wahnsinn. Ne?
Das habe ich auch gelesen,
Ja, Wahnsinn, der Tesla. Ne? Aber so, dann hast du noch in den Top 10 vielleicht im Autosektor Toyota und Mercedes. Also jetzt so vom Firmenwert hat es Tesla dann nicht in die Top 10 geschafft, aber wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, schätze ich mal.
Ja.
Genau, so viel dazu. Ich würde sagen, Wolfgang, du startest weiter auch mit spannendem.
Ja, ich bleib gleich mal in dieser Mega-Kategorie. Und fang mal an hier mit Alibaba und den 40 Räubern. Nee, das natürlich nicht, das ist das persische Märchen. Aber das war ja der Namensgeber für ein chinesisches Unternehmen, Alibaba. Das ist sozusagen der Amazon von China. Und die 40 Räuber sind, das sind die Subkategorien, die betreiben. Und AliExpress ist sozusagen der bekannteste davon. Und jetzt hat Alibaba nochmal eine neue Linie aufgelegt, wenn man so will, Ali Likes. Und das ist so ein Fast-Fashion-Segment und da möchte man gegen das Unternehmen Shein, zu dem ich gleich jetzt noch was sagen werde, antreten. Ne? Denn Shein ist wahnsinnig erfolgreich und Alibaba möchte den Markt denen nicht so einfach überlassen. Und will jetzt auch ein Stück von dem Kuchen abhaben. So, dazu muss man sich natürlich die Frage stellen, wer genau ist denn nun Shein? Also das wird unterschiedlich ausgesprochen. Also da der Name von Xi kommt, kann man Shein sagen. Einige sagen auch Shein. Also verzeiht mir, wenn ich das mal durcheinander bringe jetzt. Aber Shein ist eigentlich ein relativ neues Unternehmen, gibt es seit 2008 und der Gründer war jetzt nicht irgendwie hier ein Fashion-Mensch, der von Mode getrieben ist, sondern das war ein Suchmaschinenoptimierer, also ein Techie. Ja. Und der hat hier etwas aufgebaut, ein Unternehmen, was in China selber kaum bekannt ist, sondern der sitzt in China, der produziert dort, aber liefert die Ware in alle möglichen westlichen Länder, ist mittlerweile mit der Website in 220 Ländern vertreten. Es gibt keine ganz genauen Finanzzahlen. Alles das, was man hört, muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber der Umsatz wurde im letzten Jahr auf schon 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also das ist schon ziemlich groß, was der erreicht hat. Und das sollte ein Anstieg sein von nahezu 250% gegenüber dem Vorvorjahr. Also enormes Wachstum. Und hier so ein Analyst hat Douglas Kim auf Smart Karma, der hat gesagt, also bis 2022 könnte Shein theoretischerweise sogar Zara zum Beispiel überholen. Und Zara ist ja nun einer der größten Modeanbieter der Welt. Shein ist die am häufigsten heruntergeladene Shopping-App in USA und hat sogar Amazon geschlagen. Verkaufen zu sehr niedrigen Preisen, also wirklich sehr, sehr niedrigen Preisen und unterbieten damit sogar Konkurrenten wie Primark zum Beispiel oder natürlich H&M und andere. Und laut der Société Générale verkauft der chinesische Händler Kleider für die Hälfte des Preises von Zara. Da kann man schon mal eine Idee bekommen, wo sich das preislich einsortiert. Ja, der Erfolg basiert auf einer enormen Geschwindigkeit und der Kontrolle der gesamten Produktionskette, und zwar vom Design, da kommen wir gleich zu, über die Beschaffung bis zur On-Demand-Fertigung. Und diese On-Demand-Fertigung, das ist eigentlich meiner Ansicht nach der besondere Clou bei der Geschichte. Ja, beginnt mit der Gestaltung, also wer designt das? Es gibt ein Team, die durchforsten das Internet nach den neuesten Trends. Verwenden dabei Algorithmen, also alles tech-getrieben, ne? Nicht so aus dem Bauch, oh, das ist aber schön, sondern einfach zu sehen, was wird weltweit bei Mode angeklickt, nicht nur bei denen selber, sondern weltweit. Was erregt Aufmerksamkeit? Und diese Beobachtungen und Auswertungen, die gehen dann in eine Gruppe von Menschen, die dann, also quasi Designer, die daraus Entwürfe entstellen und in ganz kleinen Losgrößen herstellen lassen. Also die bestellen dann nicht Tausende, die sie hoffen zu verkaufen, sondern die bestellen nur 100 Stück. Und quasi machen mit diesen Kleinstmengen, machen sie quasi eine Testorder, wenn man so will. Ja? Die werden ins Netz gestellt. Was am beliebtesten ist, wird dann sofort in Masse hergestellt. Was sich nicht verkauft, wird auch nicht weiter aufgelegt. Da hat man die 100 dann in diesen 220 Ländern ja schnell sozusagen absorbiert. Ja?
Ja.
Das Unternehmen stellt jeden Tag bis zu 5.000 neue Artikel auf seine Plattform. Das sind 1,5 Millionen Artikel an neuen Artikeln, die in einem Jahr sozusagen da von denen angeboten werden. Und mal um Vergleich zu machen, wir haben ja schon über Zara gesprochen, die haben 12.000 neue Designs pro Jahr. Ja? Und Shein 1,5 Millionen Artikel. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die Lieferanten sind quasi datenmäßig mit den Endkunden, die bestellen, daten, also technisch verbunden. Die haben das ganze System basiert darauf, dass wenn 10 Kunden ein bestimmtes Produkt anklicken und der Lieferant, der für dieses Produkt zuständig ist, dann sieht er sofort, aha, das steigt nach oben, das wird alles berechnet, potenzielle Verkaufszahlen, und dann wird das innerhalb von 14 Tagen produziert. Die Lieferanten, die werden auch ja, animiert sozusagen so schnell zu bearbeiten, weil sie statt 90 Tage Zahlungsziel, was die meisten Textilhändler haben, sind die auf 14 Tage runtergegangen. Das heißt, sie kriegen auch sofort ihr Geld. Und da sagt man natürlich als Produzent, okay, meine Aufträge gehen natürlich als erstes an den, der mich am schnellsten bezahlt. Kann man ja nachvollziehen, ne?
Ja, klar.
Ja, und damit können die auch die Lieferung garantieren. Wird alles in China hergestellt. Es gibt ein riesiges Lager, wo das dann alles landet. Und es wird alles, das macht man gar nicht glauben, von China weltweit verschickt. Ja, das hat natürlich, das braucht immer seine Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen, dass dann die einzelnen Order werden in China vorsortiert. Dann gehen sie wahrscheinlich nach Europa und werden dann nochmal sozusagen von der Post verteilt. Auch da versuchen die schnell zu bleiben. Aber ich habe so den Eindruck, dass teilweise der Versandweg länger dauert als die Produktion, was ja im normalen Textilleben ja eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Shein setzt sein digitales Know-how nicht nur in der Beschaffung, sondern auch Vertrieb und Marketing ein. Denn es werden, wie gesagt, nicht nur Tausende von Influencern mit Ware versorgt, sondern die haben ein System aufgebaut, dass sie, sagen wir mal, Hobby-Designer an Bord holen und auch teilweise echte. Es gibt ja ganz viele Menschen, die eine Ausbildung haben, aber gar nicht da arbeiten können, weil es gar nicht so viele Firmen gibt. Die können jetzt für Shein ihren eigenen, auf der Plattform ihren eigenen Kanal aufmachen, ja, und dann gibt es meinetwegen hier den Heidi-Kanal für Österreich, ja, und Heidi hätte die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Mode zum Ausdruck zu bringen und auch mit Hilfe von Shein produzieren zu lassen. Die Hürde
Ja,
ist ganz
bitte.
einfach. Heidi, du müsstest dann ein paar Stückzahlen verkaufen, ja, damit du da drin bleibst. Aber wenn du mal akquiriert bist, dann geben sie dir eine gewisse Chance. Und auf die Art und Weise haben die wirklich Tausende von Designern gefunden, die ihre eigenen Kanäle haben und die das auch ganz, und jeder macht das ein bisschen anders als der andere, anders Fotoshooting und so weiter. Aber immer nach dem System, Kunde klickt an, möchte einen Teil von Heidi kaufen und sofort berechnet der Produzent irgendwo am anderen Ende, aha, wenn einer in 5 Minuten anklickt und 2 in 10 Minuten, dann kann ich so und so viel Stück in 4 Wochen verkaufen, also muss ich so und so viel herstellen. Also es ist Wahnsinn.
Man muss sich beweisen.
Ja.
Ja, die haben ja auch Home-Accessoires, sehe ich, ja, und Wohnen, Beauty,
ja,
also es ist ein Wahnsinn.
Ja,
Haustierzubehör, Schul- ja, alles, und Büromaterial, genau. Alles.
Ja, und die haben mittlerweile 250 Millionen Follower auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen und 70% geht über das Handy. Also nichts mehr Laptop oder Desktop zu Hause auf dem Tisch, sondern das wird alles über das Handy gesteuert. Ne?
Ja, klar, wenn du eine praktische App hast, ne? Kannst du ja gleich zahlen mit einem Klick und deiner Face-ID und bist schon dabei. Wird schon produziert in China und ist am Weg.
Ja, ja, also das ist sozusagen das Top, das Fast Fashion, worüber wir ja jahrelang gesprochen haben, ne? Die H&Ms und Zaras dieser Welt und Primax, die das aufgebaut haben. Das ist jetzt, habe ich so einen schönen Begriff gelesen, Real-Time Fashion. Ja, also das findet live statt. Und dieser Erfolg, das ist eben das, was Alibaba gesehen hat und sagt so, das müssen wir doch eigentlich auch können. Wir haben doch die gleichen Verbindungen, wir sitzen auch in China. Und da bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Aber Heidi, du hattest vorhin ja schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, ne? Der Erste ist häufig derjenige, der die Nase auch vorne behält. Die Kopie wird es schwer haben, da hinterherzukommen. Und das denke ich mal, das werden wir hier auch beobachten, wie das Rennen ausgeht.
Ja, ja. Mir wird ein bisschen flau im Magen, ne? Das ist ja wieder so fast Mass Market. Ja. Wenn die dann zumindest auch mal das produzieren würden, was dann bestellt wird. Schön, dass sie dann ihre Produkte testen und das dann nicht gleich dann alles in dem Abfall landet. Aber ja, man hat da irgendwie die Hoffnung oder den Eindruck, dass dann ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht, Sustainability, gute Materialien. Also das schaut ja jetzt dann alles sehr frisch aus auf den Websites, aber die Materialien wird dann schön Polyester alles sein. Aber gut, läuft dann scheinbar ja noch. Die Nachfrage ist da.
Ja.
Ich versuche mich da, auch wenn das dann immer sehr verlockend ist, ne, auf Instagram dann, da die günstigen Sachen dann zu holen, dann mal eine schöne Bluse, bin ich dann immer meistens enttäuscht, wenn es dann ankommt. Da habe ich mittlerweile, aber vielleicht ist dann auch das Alter höhere Ansprüche, was die Qualität angeht. Und halt dann auch natürlich den, ja, Ressourcen bezogen. Versuche ich halt auch drauf zu achten. Aber sehr spannend und ja, die werden ja schon ihr Geld mitmachen und ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben.
Ja, ja, ja.
Und wenn man bedenkt, 2022 ist es schon bald, ja, in ein paar Monaten.
Ja.
Also sind sie ambitioniert.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, nun, wie gesagt, die Zahlen, die man aus China bekommt, die muss man immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Ne? Also ich würde die 10 Milliarden Umsatz, die sie gemacht haben, die würde ich jetzt auch nicht, das ist kein offizieller Report von irgendeinem Wirtschaftsprüfer. Aber egal, ob das, selbst wenn es 8 sind und sie das verdoppeln, ist das immer noch eine Wahnsinnszahl. Und wenn sie nicht 2022 Sarah einholen, dann wird es 2024 sein. Trotzdem, wenn du den Zeitrahmen betrachtest, in der sie diesen Umsatz hingestellt haben, das ist echt, das ist unglaublich. Ja.
Der Hauptmarkt ist USA, hast du gesagt, oder?
Ja, ist USA und die sind aber, Shein ist mittlerweile unter den Fashion-Anbietern in Deutschland auch schon in die Top 50 aufgerückt. Gut, da sagt man, das sind dann nur in Anführungsstrichen 70, 80 Millionen. H&M macht 700 Millionen online, also ist noch klein. Aber wie gesagt, die kommen ja mit Macht und deshalb muss man auch mal darüber sprechen, weil die werden wir im nächsten Jahr sehr viel mehr auf dem Radar haben, als man sich das vorstellen oder als man sich das auch wünscht als Wettbewerber.
Ja, definitiv.
Ne?
Ja.
Ja, das war sozusagen China und von China zu in andere Ecken von China, nämlich nach Shanghai, ne?
Ganz genau. Und da gab es jetzt ja vor wenigen Tagen eine neue Eröffnung, einen Meilenstein für die Firma Adidas, die dort ihren Outdoor-Sektor quasi mit Trommeln eröffnet hat. Und zwar das Terex Flagship im Ying'an Carry Center mitten in Shanghai. Und das ist der erste spezialisierte Terex Store in China. Und der hat ein einzigartiges Erlebnis. Und zwar, also wenn man sich die Bilder anschaut, also sehr viel mit Holz, Naturmaterialien, sehr authentisch. Man merkt da richtig, dass es um Outdoor geht. Also das bringen sie ganz gut rüber. Und was ist das Ziel oder welche Produkte bieten sie an? Das sind natürlich branchenführende technische Outdoor-Produkte, das Designkonzept nachhaltig, wie ich schon gesagt habe. Natürlich auch interaktive digitale Touchpoints sind vorhanden und aber auch eine Möglichkeit, sich zu vernetzen. Dieser Store soll neue Maßstäbe setzen und das Kundenerlebnis mit dem Outdoor-Abenteuer verbinden. In diesem Center hat Adidas schon 2018 einen Shop gehabt, und zwar der war fokussiert eher auf die Frauen. Da gab es die Aktionen unter dem Motto Sport gepaart mit Kreativität, verschiedenste Punkte, wo Frauen sich quasi ausprobieren konnten, sei es mit Spiegeln, mit Trainingseinheiten oder Boxen oder wie auch immer. Also da ging es darum, ein wenig über sich hinauszuwachsen.
Ja, die Marken schauen natürlich dann auch, wo sehen die noch das größte Wachstumspotenzial. Und ich glaube, Outdoor ist ja, sage ich mal, so einer mit gut Potenzial. Ich hätte mich ein bisschen gewundert, dass dann Adidas den ersten Terex Flagship Store dann in Shanghai eröffnet. Hm. Shanghai war das jetzt, ne?
Ja.
Shanghai.
Ja.
Und nicht in Deutschland. Ich dachte, die Deutschen sind die Nation mit dem größten Faible für Outdoor-Jacken. War doch letztens in Dresden jetzt am Wochenende auf so einer kleinen Weinwanderung. Da natürlich alle mit ihren Jack Wolfskin-Jacken. genau, aber nichtsdestotrotz, der Store in Deutschland steht ja auch schon in den Startlöchern. Das ist dann wahrscheinlich dann auch immer so, ne, wo gerade die Bauunternehmen schneller sind. Ich glaube, hier in Europa haben wir ja generell gerade ein bisschen Probleme am Bausektor, da alles rechtzeitig erledigt zu bekommen, Heidi, ne?
Ja, ganz bestimmt.
Und im November soll aufmachen dann das erste Terex Mountain Loft in Europa. Standort ist der frühere Timberland Store in der Sedlinger Straße in München. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, eh schon berichtet, dass Adidas angekündigt hat, die Expansion mit Outdoor Stores weiter voranzutreiben im Rahmen der 5-Jahres-Strategie-Präsentation im März. Und Kern der Strategie waren ja dann damals Umbau von Adidas zu einem Direct-to-Consumer getriebenen Unternehmen. Und gleichzeitig ist Outdoor eines der Felder, in dem Adidas künftig das größte Potenzial eben dann sieht, ne?
Ja, vielleicht ist man ja auch nach China gegangen, weil man weiß, da kann man sozusagen noch von dem Kuchen mehr abbekommen, als wenn man hier in die Phalanx der Jack Wolfskin-Jacken einbrechen muss mit älteren Kunden, die vielleicht nicht ganz so flexibel sind wie die jungen Chinesen. Ne? Muss man ja sagen.
Ja,
wir sind
definitiv
ja in Deutschland nun mal ziemlich alt, ne? Und die Jack Wolfskin-Jacken sind leider ja nun auch ein bisschen outdated mittlerweile, ne?
Exactly. Na, ich war jetzt auch wandern im Sommer. Ich konnte mich auch nicht überwinden, so leid es mir tut, mir eine Jack-Wolfskin-Jacke zu holen. Wir bleiben in Süddeutschland und nämlich ein süddeutsches nachhaltigeres Modelabel, so vielleicht das Gegenstück zu der Mass-Production von Shein, war mir das jetzt wichtig auch zu erwähnen. Bleiben wir mal ein bisschen lokal. Und genau, Lovejoy heißt das Modelabel nämlich. Die bieten nämlich ab sofort auch Schuhe an. Ihre erste nachhaltige und vegane Schuhkollektion, Lovejoy Shoes, umfasst dann 6 Modelle und wird auch Anfang November gelauncht. Die Kollektion ist PETA-approved und vegan zertifiziert, sagt das Label. Und es wird eben rein veganes Leder benutzt, gefertigt aus Mikrofasern, die nach Ökotex Standard 100 zertifiziert sind. Und die Sohle besteht aus Gummi, der zu 25% recycelt ist. Genau, das nachhaltige Modelabel aus Süddeutschland ist seit 2014 am Markt. Mit nachhaltigen T-Shirts hat gestartet und ist in kürzester Zeit von Verena Paula Bent mit ihren jungen Designern aus Loveshirt zu einem Modelabel gemacht worden. Das jährlich mit 2 Kollektionen, also jetzt vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Sarah und Shein, ja. Den Markt für Fashion, für Eco-Fashion ergänzt. Ne? Einer, der aber auch ganz schön Gas gibt, Heidi, in Österreich, der Markt wird auch aufgewirbelt. Nicht Fashion, aber Optika.
Ganz genau. Wie schon angekündigt, habe ich in den letzten Tagen meine Runden gedreht und auch natürlich gleich ein paar Eröffnungen miterleben können. Zum einen war es das österreichische Familienunternehmen Wutscher, das größte Optikergeschäft Österreichs in der Maria-Hilfer-Straße in Wien eröffnet hat. Und zwar auf rund über 1000 Quadratmeter gibt es dort 4500 Brillen in 15 Shop-in-Shop-Welten zu sehen. Und natürlich gibt es auch einen Barbereich für die Wartenden oder für die Begleitung. Also das sind so um die 50 Marken, die in diesem Haus des Sehens zu finden sind. Und natürlich gibt es auch österreichische Labels dabei. Da gibt es zum Beispiel Andy Wolf, Silhouette, aber auch die Eigenmarke Fritz 1966. Besonders hervorzuheben jedoch, und das passt jetzt wieder zu Adidas Terex ein wenig, ist die Sportwelt mit der Möglichkeit des Testens unter realitätsnahen Bedingungen, also wie zum Beispiel einem Windkanal. Der Shop beherbergt auch 3 Refraktionsräume. Wer sich jetzt fragt, was das ist, also Re ist ja zurück, Frangere brechen, also der Brechwert der optischen Korrektur, da gibt es einen objektiven und einen subjektiven, aber genauer wird das der Optiker des Vertrauens gerne erklären können. Da bin ich keine fachspezifische Person dafür. Aber jedenfalls, das gibt es natürlich auch und ein Linsenstudio. In diesem Store sind ca. 20 Mitarbeiter für die Kunden bemüht. Und man muss sich jetzt vorstellen, dieses Familienunternehmen wurde 1966 bereits gegründet, befindet sich jetzt in der 3. Generation und hat jetzt 80 Filialen in Österreich im Moment. Es wurde auch am 18.10. zum Beispiel in Bludenz im Zimmerpark eine Filiale eröffnet. Aktuell rund 400 Mitarbeiter gesamt. Und wenn man den Gehörten Glauben schenken möchte Wutscher rund 100 Geschäfte in Österreich haben. Also da ist noch einiges nach oben Platz. Es ist auch immer schön zu sehen, wenn Familienunternehmen überhaupt in Zeiten wie diesen expandieren, wenn sie ihre Nische gefunden haben und wenn sie Spaß an dem haben, was sie tun. Und mit beiden Beinen fest dahinter stehen und das über Generationen.
Hm. Ja, super. Schön, ich sehe das ja dann auch immer, ne? Ich freue mich auch, wenn die dann große Flächen machen, ne? Gerade im hart umkämpften Optikermarkt, wo du auch so viele Filialisten hast. Ne? Vielmann gibt es ja auch in Österreich, ja, oder?
Ja.
Apollo, Pearl heißen sie ja, glaube ich, in Österreich.
Ja, genau.
Ja, aber und die Mr. Speck vor allem. Die geben alle viel Gas, die Optiker, ne? Muss man ja sagen. Mhm.
Ja, das merkt man momentan wirklich. Und in der Maria-Hilfer-Straße ist es nicht allzu weit entfernt von Vielmann eben. Und da gibt es noch ein paar andere, wie der Sattler, auch ein Familienunternehmen. Und ja, da tut sich einiges in diesem Bereich. Mhm. Aber bei den Traditionsunternehmen können wir dann gleich weitermachen. Und zwar war auch nach 5 Monaten Umbauzeit am Graben in Wien, also im Herzen von Wien, die Wiedereröffnung am 22.10. vom House of Meindl. Ja, also Meindl am Graben hat jetzt sich neu erfunden, ist auch verkleinert, muss man sagen. Und umgetauft, also neu gelauncht, wurde eben der Name House of Meindl. Es wurde auch die Farbe geändert. Von Rot hat man sich jetzt auf ein Petrol geeinigt. Also das gab es offenbar schon früher einmal in der Geschichte, diese Farbe. Und ja, das House of Meindl ist jetzt nun eben wieder geöffnet, ohne Restaurant, ohne Weinbar, also nur das Geschäft. Es ist das älteste, der älteste in Familienbesitz, also sechste Generation befindliche Feinkosttempel und das schon seit 1882. Also, und da muss man eines dazu sagen zum Traditionsthema. Begonnen hat das ja am Wiener Fleischmarkt 1862 und die Kultur hatte ihren Zauber, ihre eigene Atmosphäre und dieses war quasi ein Stück altes Österreich. Also Meindl war ja immer bekannt für hochwertige Ausbildung, also man wurde dort bedient wie nirgendwo anders. Meindl hatte auch schon früher erkannt, dass eben die Bedienung, also quasi wie man mit den Kunden umgeht, ganz, ganz essentiell ist. Zur Meindl-Schule gehörte eben neben den Auftreten der Verkäufer auch eine intensive Schulung der Warenkunde, muss man sich überlegen. Und das schon 1906, als in Wien-Hietzing neben dem Parkhotel Schönbrunn diese Lehrlingsschule gegründet wurde. Also man muss das ist wirklich ein Vorreiter gewesen. Und ich muss sagen, meine Kindheit, also es gab ja sehr viele Meindl-Filialen in Österreich. Wir waren immer einkaufen in Graz auch, gab es ganz, ganz viele, also in der Annenstraße gleich einmal 2 bis 3. Und das war diese Bedienung, diese Beratung und diese Schulung, durch die diese Mitarbeiter gegangen sind, das war schon ganz was Besonderes. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ihr müsst dann, wenn sie einmal nach Wien kommt, Anna und Wolfgang, euch das anschauen. Es hat sich einiges verändert, also es wurde kleiner, die Treppe wurde neu, also die ist jetzt geschwungen und keine Holztreppe mehr. Das Logo hat sich verändert, also es ist nur mehr der Fes, die Kopfbedeckung übergeblieben eben. Und ja, also es gibt aber nach wie vor sehr viele, zum Beispiel 100 verschiedene Champagnersorten sind vorrätig oder 160 verschiedene Panettoni in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, 500 Käsesorten und natürlich ist auch der Meindl sehr bekannt für Geschenkskörbe überhaupt jetzt in der Vorweihnachtszeit. Hm. Und 100 verschiedene Adventkalender, also ich meine, ich muss mir da glaube ich auch noch einen holen. Ja, das ist schon ganz, ganz, ganz spannend, ja.
Dafür, dass sie die Fläche verkleinert haben, ist aber noch relativ viel dann übergeblieben. Aber wie haben die das dann gemacht? Also ich bin ja auch ich liebe ja Meindl. Ich gehe dann immer meistens so kurz vor Silvester oder auch zwischen den Feiertagen, dann kaufe ich mir dann meinen Bründelmeier am Rosé, den es ja auch nicht überall jetzt beim Billa oder so zum Beispiel gibt, ne? Das ist bei Meindl dann schon nochmal ein anderes Einkaufserlebnis, das ist klar. Wenn die jetzt das Restaurant weggenommen haben, das haben sie dann nicht in den Supermarkt umgewandelt, sondern die Etage ist dann weggefallen, oder wie?
Man kann sich das so vorstellen, früher war es ja zwei Häuser breit und dann auch natürlich mit Keller, also mit Untergeschoss, wo die Weinbar war und dann auch das Restaurant. Und durch diese Verkleinerung jetzt auf ein Haus hat man jetzt relativ kompakt das alles versucht unterzubringen. Also es ist natürlich schon alles sehr, aber sehr kompakt.
Flächenproduktivität wird nach oben gehen. Das ist ja wichtig im Handel.
Also, ja, die haben ja auch einen Online-Shop. Also vielleicht geht da auch mittlerweile.
Der ist jetzt neu.
Ja, einiges genau. Darüber. Ne? Mhm.
Ganz genau. Der ist jetzt neu und wurde jetzt auch gelauncht. Also ja. Wie gesagt, alles neu, muss man sich anschauen. Es ist sicher noch nicht ganz fertig, weil sie haben jetzt recht schnell eröffnet, auch um das Weihnachtsgeschäft natürlich auch mitzunehmen, klarerweise. Aber ja, sicher immer einen Besuch wert.
Ja, das kenne ich sogar aus Hamburg. Also ich war ja auch häufig in Berlin und da in Wien und bin gerne da mal reingegangen, weil ich das immer spannend fand, die Auswahl der Produkte. Und so genau. Eins meiner Lieblingsprodukte, die ich dort gekauft habe, war die Der Marillenröster Marmelkonfitüre, ne?
Oh ja.
Die Marmelade.
Die Marmelade, sehr gut. Genau.
Und besonders schön war das Restaurant oben, der eine Tisch, wo man dann über den ganzen Graben gesehen hat, überhaupt jetzt in der Weihnachtszeit, wenn die Beleuchtung war. Also das war wirklich outstanding. Das war wirklich traumhaft. Aber ja. Gut, man kann sich natürlich in Erinnerungen schwelgen und das ist auch schon etwas, was hilft. Aber um beim Markt zu bleiben und bei der Produktpräsentation, fliegen wir jetzt kurz nach Barcelona, weil da gab es nämlich jetzt auch eine Eröffnung, und zwar Soulbox hat am vergangenen Samstag die Türen seines 6. Geschäfts eröffnet im Herzen von Barcelona in der Carrera del Pintor Fortuny. In der Nähe gleich vom Museum, also Illusionsmuseum. Und da war Barcelonas Marktplätze, Stände, die dienten quasi als Inspiration für die Soulbox, also für den Markt, für Soulbox Mercat. Und so fühlt man sie aber auch zwischen den verschiedenen marktähnlichen Ständen, Deken, Kühlschränken, Transportboxen im Inneren des Ladens. Und was darf natürlich nicht fehlen? Produkte wie Oliven, Tomaten, Wein, Olivenöl aus eigener Produktion, die man dann auch dort findet. Es wurde natürlich klarerweise Barcelona üblich und sowieso für die Zielgruppe üblich ordentlich gefeiert in der Terrazza Miramar. Und dort wurden dann auch neue Specials vorgestellt, die unter anderem mit Adidas, also der Soulbox EQT Proto, gelauncht wurden, zusammen aber auch mit einer exklusiven Soulbox und Carhartt Work in Progress Capsule Collection. Also war sicher eine lang in die Nacht dauernde, tolle Partyabendveranstaltung und ein sehr spannendes Konzept. Also ja, wenn man in Barcelona ist, soll man sich anschauen, ganz bestimmt.
Ja, also ich habe die Fotos ja auch gesehen. Das ist schon außergewöhnlich und mal ganz anders präsentiert, wie die das machen. Und auch teilweise ja so Boxen, hinter denen sich die Ware verbirgt und so. Also finde ich schon, find ich schon super spannend. Ne? Die anderen Soulbox-Läden, die man hier kennt aus Deutschland, die sind nicht so aufregend wie der hier in Barcelona.
Ja, der ist komplett anders. Und das, man merkt es auch in London zum Beispiel, diese Pop-Up-Stores, die jetzt momentan gerade heraussprießen, die komplett jetzt neue Konzepte bringen. Das ist eben auch bei diesem Soulbox-Mercat das Thema. Losgelöst jetzt von diesem typisch üblichen Präsentationsschema, sondern hin zu etwas komplett Neuen, den Kunden Überraschenden.
Ja, ich habe jetzt hier noch was ganz Spannendes für Anna. Ne? Anna, du machst doch gerne Sport.
Ich habe es gelesen und dachte mir schon so, das ist ja was für mich. Ich bin ganz gespannt, was du uns dazu erzählst.
Ja, man hört ja von dir, du liebst auch die Mode und du liebst den Sport und die Ohr. Hat jetzt sozusagen sich mit auch mit einer anderen Firma zusammengetan, so wie wir das jetzt in Beispielen von anderen vorher schon gehört haben, mit Adidas, und hier in diesem Falle mit Technogym, und die haben eine limitierte Designserie von Fitnessprodukten, die man zu Hause einsetzen kann, kreiert, nämlich ein Laufband, eine Multifunktionsbank und ein Wellnessball. Ja.
Wow.
Und ja, das ist eine ziemlich originelle Zusammenführung. Einerseits sozusagen von Technogym kommt aus Forschung, Innovation und Technik, und dann von das Kreativteam von Dior, die denen sozusagen die äußerlichen Kennzeichen ihrer Marke verpasst haben. Und ab Januar 2022 kann man das dann in den Dior Boutiquen kaufen. Ich bin gespannt, wie die das da einbauen werden. Aber es ist ja zumindest vom Zeitpunkt her passend, denn dann hat man hier Weihnachts-Lebkuchenzeit. Bei Meinl war man ein paar Mal essen, hat vielleicht ein Pfund zugenommen. Und das kann man dann alles wegtrainieren.
Definitiv. Ich habe mir gerade die Fotos an, richtig ein bisschen Vintage, ne? So weißes Laufband, weiße Bälle, dann eigentlich ein ganz schlicht Christian Dior drauf.
Ja. Genau.
Ja, kann man sich das Home-Gym schon gut einrichten.
Ja, genau. Ja, dann ganz kurz hier mal so nebenbei bemerkt von meinem Trip in Berlin. Da habe ich zwei sehr unterschiedliche Firmen zugegebenermaßen, aber mit der gleichen Idee, nämlich Ware zu verleihen. Wir hatten ja auch schon berichtet, über Taschen hatten wir mal gesprochen und andere im Damenbereich ist das ja auch schon eher üblich. Einmal gibt es eine Marke, H&M, die sozusagen in ihrem, ja, wie soll ich mal sagen, in ihrem Testlabor H&M Market, das ist der kleine Laden in der in Berlin-Mitte, auch mit dem Yoga-Studio und so, und die haben gleich vorne am Eingang jetzt so eine Verleihstation für Bekleidung aufgebaut, verschiedenster Marken. Dann gibt es eine zweite Marke, die nennt sich Pool, wie der Swimmingpool. Das ist ein Startup von zwei dänischen Männern, die Designermode für Männer dort verleihen. Und sehr, sehr außergewöhnlicher Laden, muss ich sagen. Aber ich finde, das Geschäftsmodell, also dieser Leihservice, das scheint jetzt doch eben von vielen jetzt mal versucht zu werden. Und ja, da bin ich auch gespannt, ob sich das in der Masse dann durchsetzen wird. Ne? Aber über Pool, da kommt sozusagen eventuell auch nochmal in absehbarer Zeit jetzt ein kleines Podcast-Interview vom Retail Talker, weil die beiden Jungs, die sind unheimlich spannend, wenn die erzählen, wie sie zu dieser Geschäftsidee gekommen sind und warum zwei Dänen aus Kopenhagen ausgerechnet das in Berlin machen, ist ja schon eine Geschichte wert.
Definitiv, wir sind gespannt und ich freue mich auch zu sehen, dass dieser Markt sich auch weiterentwickelt. Ne? Ja. Zusätzlich zu Secondhand auch dieser Leihmodus. Ich bin gespannt. Also ich habe das selbst noch nie ausgetestet. Weiß nicht, aber gerade bei Taschen, gerade so Designertaschen kann ich mir das gut vorstellen. Ne? Brauchst mal irgendwie ein fancy Bag für ein Event, bevor du dann das Chanel-Tasche halt kaufst, boxst du die halt mal aus, ne, für den Anlass.
Ja, bei Pool nicht. Ist das wirklich so, die Ware wird ja auch, wenn sie zurückkommt, gereinigt und dann wieder hingehängt. Und du könntest theoretischerweise, das ist ja alles gestaffelt nach bestimmten Preismodellen, die ich jetzt nicht erläutern möchte, aber ne, könntest du theoretischerweise immer sagen, okay, diese Woche nehme ich die drei Teile, nächste Woche die andere drei Teile und ergänze vielleicht meine eigenen Basics, die ich zu Hause habe, mit so ein paar außergewöhnlichen modischen Teilen, ohne dass ich sie dauerhaft kaufe.
Super spannend. Dann würde ich sagen, wir switchen in unsere letzte Kategorie und schauen, was es diese Woche hier an Retail-Gossip zu berichten gibt. Wolfgang, hast du ein bisschen Tratsch für uns?
Ja, also ich weiß nicht, ob das die richtige Tratsch-Ecke ist, aber also Apple macht ja immer Produktvorstellungen. Ne? In regelmäßigen Abständen stellen sie neue Dinge vor. Und die haben jetzt ein Poliertuch für sage und schreibe 25 Euro in ihr Sortiment aufgenommen. Ne? Nee. Mit dem man die Apple-Displays sauber machen kann. Ne? Weil da könnte ja Staub drauf sein, vom Husten, Niesen, von Haaren, von Fingertips und so weiter, was da sonst noch alles drauf ist. Und das ist eben nicht irgendein Putztuch, sondern das hat das Apple-Logo. ist grau und wie gesagt 25 Euro. Aber das Dollste ist, sie haben eine Kompatibilitätsliste veröffentlicht. Also für welche Geräte von Apple es geeignet ist und für welche nicht. Und ich finde, ein Putztuch, was sozusagen geadelt wird, indem man sagt, das ist ausschließlich für die folgenden iPhone-Modelle oder für die Displays von iPads gedacht und für dies und jenes, ne, das braucht man doch unbedingt in seinem Reservoir. 25 Euro, das kann auch nur Apple verkaufen. Ne?
Also, genau.
Kannst du dann schön auch schön als Stecktuch vielleicht ins Sakko stecken, dann ja, am Apple-Logo. Ja, genau.
Wahrscheinlich kann man sich das auch mit zwei Klammern als Mundschutz vor die Nase binden. Ich weiß es nicht, aber es ist schon irgendwie, ja.
Ne? Ja, geschäftstüchtig.
Ja,
gibt so. Sich ein paar, die davor campen vom Store.
die langen Schlangen haben in Wirklichkeit was mit dem Putztuch und nicht mit technischen Produkten zu tun.
Genau.
Ja, und lange Schlangen gibt es ja auch in UK, das ist die nächste Meldung. Wir wissen alle, wir hatten darüber auch schon berichtet, dass da eine gewisse Warenknappheit dort herrscht. Es kommt nicht alles rüber, was die brauchen. Und das nimmt jetzt hier so ein paar absurde Ausmaße an, weil einige Supermärkte haben in den Regalen nur Pappfotos. Also das muss man sich vorstellen wie ein großes Poster, was quasi vor das Regal gehängt wird. Und dann sieht das so aus, als ob da Dosen oder sonstige Artikel sind. Oder im Obstregal liegen, gibt es Fotos von Gurken, die werden dann sozusagen über so einen Kasten gespannt, damit das insgesamt alles voll aussieht. Aber eigentlich ist es nicht da. Ne? Und
Ja.
okay. Der eine Grund ist natürlich, die haben akuten Mangel an Lkw-Fahrern. Oder den haben sie ja jetzt gelöst, habe ich gehört, weil die Busfahrer von den öffentlichen Verkehrsmitteln sind jetzt Lkw-Fahrer geworden, weil sie da mehr Geld verdienen können. Jetzt haben sie zu wenig Busfahrer, aber okay, darum geht es hier nicht. Und weil es auch insgesamt viele Produkte gibt, die wegen Brexit nicht reinkommen. Aber es gibt eben auch Leute, Experten, die sagen, naja, in Wirklichkeit liegt es auch daran, dass die großen Läden zu groß geworden sind und sie schlichtweg das jetzt verkleiden müssen. Ne? Also ich hoffe nicht, dass sich das im Textilbereich durchsetzt, dass man dann nur noch Wände hat und Poster von fotografierten Ärmelparaden und Blusen, die sozusagen da hängen in Farbschema. Aber das finde ich schon ein Ding. Das erinnert mich eher so an Ostblock und nicht an ein ja, westliches, erfolgreiches Businessland. Ne?
Definitiv. Ich meine, wir werden ja eh noch sehen, zu Weihnachten wird es ja auch noch spannend, wenn man auch über die Lieferengpässe letzte Woche berichtet oder generell, ne? Viele Marken haben ja auch Angst vom Weihnachtsgeschäft jetzt, ob sie dann genug Ware auf der Fläche haben und die geliefert bekommen. Also wird noch spannend bleiben und ich glaube, den Brexit bekommen wir jetzt auch schon an einigen Stellen zu spüren. Meine Freundin hat beispielsweise letztens ein Buch bestellt für 7 €, hat dann nicht gesehen, dass das aus UK ist und wurde dann vom Paketboten nochmal aufgefordert, bitte auch 7 € Customs zu zahlen. Also hat dann auch nochmal so viel gekostet wie das kleine Buch, was sie sich bestellt hat.
Naja,
Das stimmt.
wir veröffentlichen ja auch die Links unserer Quellen und da kann man gerne mal draufgehen, um zu sehen, nicht nur wie die Supermärkte das mit ihren Postern machen, sondern auch wie die Stores, über die wir berichtet haben, auch entsprechend aussehen.
Zum Buchthema noch, Anna, du hast es vorher angesprochen. Da habe ich etwas gefunden, was ich total entzückend finde. Und zwar jetzt überhaupt kurz vor Weihnachten. Zum 200-Jahre-Jubiläum, kurz vor Weihnachten, kommt das erste Buch von Louis Laudacieux, Louis der Kühne, auf den Markt. Und zwar handelt es sich um den 14 Jahre alten Louis Vuitton, der ohne Essen, aber mit viel Entschlossenheit seine Familie verließ, um seiner Stiefmutter zu entkommen.
Ein guter Grund, ja.
Fand Und er fand aber nach 2-jährigem Weg nach Paris, man muss sich das also vorstellen, Arbeit beim renommiertesten Kartonhersteller Marechal. Und Caroline Bongrand, ein lebendiger biografischer Roman, hat eben vom Aufstieg des kühnen jungen Mannes namens Louis Vuitton erzählt, der ja ein visionärer Handwerker war. Wir haben ja auch schon am 18.08. von dem 200 Jahre Jubiläum gesprochen und da haben wir The Game vorgestellt, wo eben Vivienne herumhüpft und auch wo das Ganze mit Kunst verschönert wurde. 10 Kunstwerke von Mike Bibel Winkelmann eingebaut wurden, der ja bei Christie's mit 70 Millionen Dollar quasi verkauft wurde. Und nun eben setzt das Buch dann im Jubiläumsjahr noch eines auf. Ist bestimmt ein tolles Hardcover-Buch mit besonderer Papierauswahl und sowie auch die Reiseführer, die ich persönlich so gern habe. Also die sind wirklich meine Lieblingsreiseführer. Und die Buchabteilung bei Louis Vuitton, die kaum jemand kennt, also sollte man sich auch anschauen. Aber dieses Buch, Louis der Kühne, 28.10. kommt es heraus in französischer Sprache, am 15.11. dann auch für Menschen wie mich in Englisch, in den Louis Vuitton Stores, aber auch auf Audible. Also Weihnachtsgeschenk,
Schönes Weihnachtsgeschenk.
Genau. Wird auch immer schön verpackt bei Louis Vuitton. Also da muss man sagen, also das finde ich immer genial, weil dieses Papier so wunderbar ist.
Ja, macht sich dann auch schön im Wohnzimmer in der Library.
Ganz genau.
Sehr gut aus.
Ganz genau.
Super. Hatten wir wieder viele spannende News der letzten 2 Wochen. Wahnsinn, wie schnell immer 2 Wochen vorbeigehen. Schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns auf Feedback, wenn ihr euch connectet mit uns über LinkedIn, Instagram oder ähnliches. Schaltet ein wieder in 2 Wochen und bis dahin alles Gute.
Jo, bye bye.
Tschüss.
Bye bye.